Der Handelsverband-Podcast Handelszone wird euch präsentiert von unserem Partner Griff. Griff bietet datenbasierte Lösungen für Identitäts- und Risikomanagement, Betrugsvermeidung und Nachhaltigkeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Handelszone. Mein Name ist Rainer Will und heute darf ich einen der erfolgreichsten Manager des Landes bei mir begrüßen, Dr. Günther Hellen. Lieber Günther, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir heute Zeit finden haben.
Zusammengefasst hat Günther Helm seine Karriere bei der Hofer KG begonnen, das Unternehmen dann auch 9 Jahre lang als CEO geführt und zu dem gemacht, was es heute ist. Der größte und bekannteste Lebensmitteldiscounter des Landes. Dabei warst du nicht nur in Österreich aktiv, sondern auch für einige internationale Märkte zuständig. Damals bekamst du übrigens auch mit noch nicht einmal gerade 40 Jahren schon den Österreichischen Handelspreis verliehen für deine Verdienste um den österreichischen Handel, die höchste Auszeichnung unserer Branche, die eigentlich ein Lebenswerk würdigt und die bisher überhaupt nur an 6 Persönlichkeiten des Landes erging. Du hast danach eine internationale Karriere gestartet, wurdest für 4 Jahre CEO der deutschen Parfümeriekette Müller. Dein bisher letzter Karriereschritt hat dich dann in den arabischen Raum geführt, nach Riad, in die Hauptstadt von Saudi-Arabien, zu einem Unternehmen namens Senomi Retail, das unter vielen verschiedenen Markennamen mehr als 1600 Geschäfte in 11 Ländern betreibt. Als Handelsverband sind wir ja jeden Tag tief in neuen Themen drinnen, die den österreichischen Handel beschäftigen. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass du heute auch eine stark internationale und globale Sichtweise einbringen wirst. Und wie bei unserer Handelszone üblich, soll es ja nicht nur ums Berufliche gehen, denn viele Hörerinnen und Hörer sind auch sehr interessiert, etwas mehr über die Person hinter dem Manager zu erfahren. Und daher, bevor wir inhaltlich loslegen, kommt zuerst einmal unser Word-Rap.
Ja, gerne.
Geht's los, super. Das Wichtigste im Leben ist für mich
Familie, Gesundheit und Zufriedenheit.
Handel heißt für mich
Interaktion mit Kunden, Freude schaffen.
An Österreich vermisse ich am meisten
den Attersee, die frische Luft und die Berge.
Auf eine einsame Insel nehme ich mit
meine Familie und ein Flugzeug, damit ich da wegkomme.
Das nenne ich eine Top-Antwort. Am liebsten höre ich die Musik von
Unterschiedlich. Von Klassik bis zu Coldplay kann man nicht genau spezifizieren.
Wenn ich 1000 Euro im Handel ausgeben soll, dann für
Bücher und gute Weine.
Eine gute Kombination. Super. Lieber Günther, wie geht es dir heute?
Danke, vielen Dank. Bei mir ist es ja ein bisschen später wie bei dir und auch ein bisschen wärmer wie bei dir. Zunächst mal danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir uns da jetzt virtuell wieder treffen. Seid ihr auch bald dann gleich beim Handelskongress, auf den ich mich auch schon sehr freue. Aber es geht mir sehr gut. Danke. Geht mir ausgezeichnet.
Das ist schön zu hören. Wie du schon erwähnt hast, wir unterhalten uns heute über Zoom. Du bist ja jetzt in Riad, einer Stadt, die fast so viele Einwohner hat wie Österreich. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie es dort ist und wie es sich dort so lebt.
Ja, gerne. Also ich möchte auch den Podcast heute auch dazu verwenden, auch ein bisschen über den Zauber des Nahen Ostens zu berichten. Weil zum einen ist Riad, wie du hast gesagt, eine große Metropole mit über 7 Millionen Einwohnern, aber die Ambition, in den nächsten Jahren auf 15 bis 16 Millionen Einwohner zu kommen. Da kann man sich natürlich vorstellen, was das heißt. Das ist an allen Ecken und Enden wird gebaut, geschraubt und weiterentwickelt. Also diese Aufbruchstimmung, die man hier erlebt, dieses, wir wollen nach vorne und es gibt hier keinen, der irgendwie jammert oder vom gestrig guten Leben spricht, sondern das ist so quasi, zum einen das Positive, das Spirit hier, zum anderen muss man sich auch halt darauf einstellen, es ist halt hier eine Riesenmetropole. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit Los Angeles, was die Straßen und den Verkehr betrifft. Viel los und man muss mit dem richtigen Mindset in diese Stadt kommen, dann kann man hier wirklich Fantastisches erleben und wird auch von diesem Zauber mitgerissen. Dieser Aufbruchstimmung und dieses, sagen wir mal, es geht was weiter und es geht nach vorne.
Hochinteressant. Wie fühlt man sich als Österreicher in Saudi-Arabien? Gibt es dort eine starke europäische oder vielleicht auch österreichische Community? Wie findet man da auch den Anschluss an Einheimische? Wie ist dir da gegangen?
Also zum einen ist man sicher mal Exot. Auf der anderen Seite, es gibt hier sehr viele Österreicher und auch sehr viele erfolgreiche Österreicher, die, glaube ich, auch teilweise bekannt sind, dass ein lieber Freund von mir, Konrad Besendorf, war zum Beispiel Leiter des Statistischen Zentralamtes hier, ist jetzt in einer leitenden Funktion in NEOM tätig. Und wir haben einen tollen Botschafter hier und hatten davor einen tollen mit dem Georg Böstinger. Und über diese Kanäle Botschaft, aber auch über das Thema Außenhandelsstelle, sagen wir, findet man relativ schnell Anschluss. Die kümmert sich auch sehr rührend darum, dass man wirklich hier in einen familiären Verbund aufgenommen wird. Das ist gefühlt, rücken im Ausland alle Österreicher ein bisschen näher zusammen und man kommt sich schneller näher, nicht nur, weil es in der Botschaft auch ein Gläschen Wein gibt, sondern weil man halt dort einfach, sage ich mal, auf österreichisch gut wieder miteinander reden kann. Also es ist schon der soziale Anschluss relativ leicht, muss ich sagen. Zum einen, zum anderen, die arabische Mentalität hat in sich ein hohes Grad an Gastfreundschaft. Das heißt, wenn man hier mit einem Menschen in Saudis zu tun hat, vergeht kein Tag oder kein Moment, wo man nicht eingeladen wird für einen nach Hause und man diese Kultur auch quasi verinnerlichen kann. Also wenn man hier alleine ist in dem Land, dann sage ich mal, ist es wirklich schwer. Das ist eher eine Herausforderung, allein zu bleiben. Da muss man schon in die Wüste gehen wahrscheinlich, und um niemanden zu sehen. Aber wenn man in einem, sage ich mal, urbanen Umfeld ist, bleibt man definitiv nicht allein. Zum einen, weil die Menschen neugierig sind, woher kommst du, was machst du, was bist du, was tust du da? Und was ist dein Beitrag, damit unsere Gesellschaft hier besser wird? Das ist ganz klar, sage ich mal, in dem Thema mit verbunden. Und wenn zum anderen, sage ich mal, wenn auch die Menschen offen sind, auf einen zugehen und, sage ich mal, das, was man vielleicht ein bisschen, sage ich mal, aus Europa jetzt immer mehr sieht, dass sich Leute zurückziehen und abkapseln, das ist genau das Gegenteil. Vielleicht auch, weil es eine sehr junge Gesellschaft ist. Also mehr als 70% sind unter 30 Jahre Lebensalter. Also dementsprechend, man sieht das auch im Straßenbild, sehr viele junge Menschen, die jetzt auch quasi ins Arbeitsleben strömen, dementsprechend auch wieder eine Energie- und Aufbruchstimmung. Also das ist schon eine spannende Kombination, die man mal gesehen haben muss, weil die Vorteile, die auch ich hatte, ganz offen, bevor ich hierher kam aus Saudi-Arabien, sagen wir, treffen überhaupt nicht ein. Und das ist, sagen wir, eine spannende Journey, ein Erlebnis, das ich an mir selbst feststellen durfte, wo ich sehr dankbar bin, dass ich diese Chance und diese Möglichkeit hatte.
Danke, lieber Günther, für diesen persönlichen Einblick, der auch interessant ist. Du warst in deiner außergewöhnlichen Karriere in der Vergangenheit ja bei so bekannten Unternehmen wie der Hofer KG Müller und dann bist du einmal CEO zu Senomi Retail gewechselt. Kannst du uns in kurzen Worten erklären, für was das Unternehmen steht und warum du dich für diesen Schritt entschieden hast?
Also das Unternehmen ist de facto ein Franchise-Händler. Also es ist, wenn man so will, zum einen besitzt 80% des Marktes, wird durch deren Shopping-Center dominiert. Das heißt, wenn Sie in Saudi-Arabien ein Shopping-Center gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zu Senomi gehört, signifikant hoch. Und diese Shopping-Center werden natürlich mit Retail-Flächen bespielt. Und ein Großteil dieser Retailer in diesen, so wie ganze Zara-Gruppe, also Zara Textilien, Inditex-Gruppe, also von Massimo Dutti, Ipekiol, Bershka, you name it. Zum einen, zum anderen aber auch die Apple Stores, Decathlon, aber auch Food and Beverage Retail wie Subway, Cinnabon und erst vor kurzem auch mit ein tolles österreichisches Franchise-Konzept quasi hierher überzeugen könnten. Bieder und Meier kennt man vielleicht vom Wiener Flughafen, wo man eigentlich die österreichische Kaffeetradition mit dem saudischen Kaffeekultur vermischt, verbindet. Und ist ungefähr so ein Kaffeekonzept wie Paul's, ein bisschen darüber, was bei uns in den Shopping-Malls dann quasi auch vorhanden sein wird. Also dazu so ein bisschen so eine Mischung von allen Mittelsphären, aber ganz klar immer Franchise. Das heißt, man ist nicht daher der eigenen Produkte, sondern man handelt diese nur. Es war für mich insofern spannend, weil es einfach mein Portfolio und mein Spektrum an Handel massiv erweitert, was ich vorher nicht hatte. Weil bei Aldi und bei Müller war es klar so, alle Produkte selbst einkauft, das Sortiment selbstbestimmt und quasi das Pricing auch. Und bei Franchises ist es doch so, dass man in einem Verbund agiert, wo der Markeneigentümer und Hersteller quasi auch gewisse Vorstellungen hat, wie seine Marke repräsentiert wird im jeweiligen Land. Und da lernt man natürlich auch sehr viel. Also ich bin sehr froh, die ganze Inditex-Gruppe Inside Out kennengelernt habe. Video operieren, Video agieren, hochgradig professionell und ein spannendes Insight für mich, das ich da quasi gewonnen habe.
Du hast schon einige Unterschiede, auch insbesondere mit dem Thema Franchise zu eigentümergeführten Unternehmen, die direkt den Handel treiben, genannt. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten zwischen Handelsunternehmen per se in Europa und dem arabischen Raum?
Also was allen Händlern, glaube ich, gemein ist, wenn sie erfolgreich sind, ist, sie kümmern sich um ihren Kunden und versuchen, ihn zu verstehen. Sobald man das aus dem Fokus verliert, geht der Erfolg verloren, bin ich fest davon überzeugt, weil man dann nicht mehr weiß, ob der Kunde, ob die Produkte, die den Kunden anbieten, die richtigen sind, ob das Pricing das Richtige ist, ob die Qualität das Richtige ist, etc. pp. Und das, glaube ich, ist eine Binsenweisheit auf der einen Seite, die ist so trivial, aber auch so kompliziert. Weil den Kunden zu verstehen, ist genau das, was eigentlich uns Händler ausmacht. Und die, die das richtig können, sind hochgradig erfolgreich. Man sieht auch, wie sich da quasi Erfolgsverhältnisse verschieben, auch in Österreich zum Beispiel. Und vor dem Hintergrund, sage ich mal, Destin Claudia Rabin war für mich schon eine Herausforderung, weil das natürlich ein ganz anderer Kunde ist, der hier quasi einkaufen geht. Und jetzt, wenn man sich das vorstellt, kulturell, es ist ja doch hier noch sehr klassisch geprägt vom Kleidungsstil, also die Damen als auch die Herren. Und da stellt man sich die Frage, okay, na, wie wird da ein Zara oder wie wird da ein Massimo Dutti oder wie wird ein Victoria's Secret, um das Extrembeispiel zu nehmen, hier erfolgreich Geschäfte machen, weil es hier eben quasi, da muss man den Kunden verstehen, wie er lebt, wie er agiert. Und das hat mich eben so fasziniert, weil ich in diese Kultur eintauchen durfte, die in der Vergangenheit immer hinter verschlossenen Mauern stattgefunden hat und jetzt immer mehr und mehr aufbricht und immer mehr und mehr quasi, sagen wir, sich öffnet. Und dementsprechend verändert sich im Handel, ich glaube, massiv viel. Aber eins bleibt immer gleich, der Kunde ist extrem preisbewusst, vielleicht immer dicken mehr sogar wie in Europa oder in Österreich. Und er ist extrem internetaffin, also etwas, was er zum Beispiel, also ob Sie die Marken Shein und Temu kennen, das ist ein großer quasi Textilhändler aus China, Fast Fashion, die eigentlich den Markt, aber auch uns hier quasi zu schaffen machen, weil sie einfach, sagen wir mal, das Pricing massiv quasi beeinflusst und der Kunde sagt, okay, ich kaufe das, was schnell da ist und günstig da ist. Und dementsprechend ist es eine Herausforderung, sich dann über das Produkt, über die Marke, über den Standort, über vor allem auch das Service und die Interaktion zwischen Händler und Kunden, also dementsprechend dann wirklich das Verkaufspersonal, zu differenzieren. Und da gibt es quasi noch viel zu tun. Da können wir auch hier in Saudi-Arabien viel von Österreich lernen. Also diese duale Ausbildung, das Lernungsausbildungssystem, von dem ich zutiefst überzeugt bin, dass das ein riesengroßer Erfolg für die österreichische Wirtschaft, aber auch für den Handel ist, das fehlt hier komplett. Und da sieht man auch quasi, was das für Auswirkungen hat, wenn sowas nicht vorhanden ist. Also wir haben jetzt hier das in 3 Monaten selbst aus dem Boden gestampft mit einer sogenannten Zenome Academy, die für alle quasi Händler zugänglich ist. Das ist für uns auch ein Geschäftsmodell, muss man auch wieder das sagen. Aber dieses Thema Menschen auszubilden und an die Aufgabe eines Filialleiters, eines Filialleiterassistenten, eines Merchandisers, Visual Merchandisers heranzuführen, gibt es halt so nicht, wie wir es in Österreich kennen, dass man einfach in die Lehre geht und dann halt Verkäufer wird oder in die Lehre geht zum Verkäufer, dann Filialleiter wird und so weiter und so weiter.
Danke vielmals für diesen fassenden Einblick. Du hast einiges davon erwähnt, was natürlich auch einen Bezug zu Österreich hat. Gerade der österreichische Handel kämpft derzeit sehr stark auch mit einer Müllstraße, die sich quer über Fernost bis nach Ungarn und dann über Last-Mile-Zusteller nach Österreich zieht. Und gerade gestern wurde bekannt gegeben, dass bereits 20 Millionen Pakete hin zu den österreichischen Kundinnen und Kunden von Temu und Shein durchlaufen. Daher setzt sich der Handelsverband für eine Aufhebung der Zollfreigrenze von 150 Euro ein, so wie wir es schon durchgesetzt haben bei der Einfuhrumsatzsteuer und eine Plattformhaftung durchgesetzt haben, weil sonst eben die Verpackungs- und Entsorgungsgebühren nur von den heimischen Händlern bezahlt werden. Und das hat einen Milliardenmultiplikator mittlerweile und setzt uns sehr unter Druck. Wir wollen nichts anderes als faire Rahmenbedingungen und gleiche entsprechende Geltungen von den Gesetzen, die eben auch von uns einzuhalten sind. Du hast natürlich auch die duale Ausbildung angesprochen, die extrem wertvoll ist und die interessant zu hören, dort eben erst aufgebaut werden muss. Ich war vor kurzem auch in Dubai. Es sind riesen Shopping-Metropolen dort. Es wird, und du hast es schon angesprochen, da jeden Tag fast gefühlt ein Wolkenkratzer aus dem Boden gestampft, während wir aus dem Schneckentempo agieren die in Lichtgeschwindigkeit, hat man das Gefühl. Wie siehst du das Thema Arbeit, Einstellung zur Arbeit? Allein in Dubai waren ja 85% Migrationsanteil durch Arbeitsmigration in einem muslimischen Land. Wie ist für dich da der Unterschied zur Mentalität in Österreich wahrzunehmen?
Also ich glaube, man muss einmal zwei Dinge sagen. Das eine ist, also erstmal mit Gratulation, wenn da was weitergeht beim Bereich Zollfreigrenzen, weil das ist wirklich unter der Handelsverband hat schon vieles erreicht in Österreich, wenn das auch noch gelingt, ich glaube, dann ist einmal Zeit, euch einen Orden umzuhängen. Weil das ist etwas, was ganz wichtig ist, oder nicht als Händler, weil das ist mir immer gleich verdächtig, dass man seinen eigenen Profit sucht. Nämlich da geht es eigentlich um fairen Wettbewerb und da Gratulation, wenn ihr das euch auf die Brust schreibt und das auch umsetzt. Also das fällt vorne weg. Das andere ist...
Danke, vielleicht noch ein dazu. Der Handelsverband war die erste Organisation, die das Thema auch aufgezeigt hat. Und wir haben selbst Testbestellungen durchgeführt, wo ein vorsätzlicher Betrug zutage gekommen ist, dass wenn es zu Retouren kommt, die europäischen Kundinnen und Kunden aufgefordert werden, unter 9,99 Euro zu verzollen. Und all das ist mittlerweile nachgewiesen worden und liegt auch bei der Wettbewerbskommissarin in Brüssel. Für das gibt es solche Organisationen, denken wir. Und da muss man auch dieses Fairplay sicherstellen, dass nicht die einen frei wie Vögel agieren und die anderen mit einer Ritterrüstung einen Hürdenlauf absolvieren. Schön, dass du das auch so siehst, aus dem Raum heraus, aus dem Arabischen. Und wir bleiben da voll drauf.
Ja, also was mich freut, um das nicht einen Satz zum Thema noch zu verlieren, es gibt, das nehme ich fest, stelle ich fest, wie heute zwar nicht allzu oft in Österreich im letzten Jahr, aber so quasi mit Freunden, wenn ich spreche, es wird halt sehr viel momentan aktuell gejammert und beklagt sich über die Situation. Darum finde ich es umso mehr toll, wenn so jemand wie ihr dann euch sagt, hey, wir machen das jetzt einfach, wir gehen dem Thema nach und gehen da nicht auf und recherchieren das und bringen das auch quasi an die Oberfläche, damit eben dann, sagen wir, politische Entscheidungsträger dementsprechend entscheiden können. Und das finde ich gut, weil nur so kann man Dinge verändern. Es gibt nicht Gutes, außer man tut das. Das ist eines meiner Leitsprüche. Es ist alles perfekt, was man tut, aber es geht zumindest dann einen gewissen, es geht dann in einer gewissen Dynamik, in eine gewisse Richtung und so gesehen gratuliere.
Danke.
Das Thema Dubai und Saudi-Arabien, das ist, glaube ich, der erste Irrtum, den man hier macht, wenn man sagt, der Günther ist jetzt in Saudi-Arabien, ist eben Dubai. Das ist einmal, also das sind zwei Welten. Die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai, wo Dubai dazugehört. Dubai ist eigentlich eine Stadt, international wie New York, wie London, die von Expats dominiert wird. Da sehen Sie, ich sage jetzt mal, die Einheimischen, also die Emirate sind hier, glaube ich, haben einen Anteil von 10 oder 15%, bitte mich jetzt nicht festnageln, aber es ist signifikant gering. Und man nimmt hier auch im Alltagsleben nicht mehr wahr. Also die Damen und Herren, die in einem Top oder mit einer Abaya begleitet quasi durch die Straßen gehen, sind hier wirklich die Minderheit. Und die Mehrheit ist eigentlich westlich geprägt. Dementsprechend ist auch, sage ich mal, das Einkaufsverhalten, das Konsumverhalten, sage ich mal, eigentlich wie in einer westlichen Metropole. Und das ist, sage ich mal, das, was man in Dubai wahrnimmt. In Dubai, da gibt es viele Besonderheiten von Steuersätzen, die niedriger sind, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien, also Mehrwertsteuer 5%, Saudi-Arabien 15%. So gesehen sieht man auch relativ schön einen Luxustourismus, der von Riad oder von Saudi nach Dubai geht. An dem arbeiten wir gerade, dass man der Handelsverband von Saudi-Arabien heißt Mukadafa, also Schulter bei Schulter, ist vor kurzem erst ins Leben gerufen worden, auch durfte ich auch quasi da mit dabei sein, wenn wir das vorangetrieben haben. Also auch wie damals in Österreich, wenn du dich erinnerst, wenn wir da gesprochen haben. Also das ist, und die haben zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, genau diese Mehrwertsteuersätze anzupassen, damit eben, sage ich mal, Handelsströme richtig gelenkt werden, oder zumindest da vergleichbare Verhältnisse da sind. Hier in Saudi-Arabien ist es anders. Hier in Saudi-Arabien ist die Mehrheit der Menschen, sage ich mal, sind Saudis, sind Araber. Und das sieht man auch im alltäglichen Leben. Und dementsprechend ist auch das Einkaufsverhalten anders. Das Arbeitsverhalten, das spiegelt sich dann da auch wieder, weil in Dubai haben sich dementsprechend internationales Publikum, also ist wirklich die ganze Welt vertreten. Und ich sage die ganze Welt, meine ich die ganze Welt. Und man sieht halt da, sage ich mal, vom Management bis, sage ich mal, zu Reinigungskräften, die ganze Welt vertreten. In Saudi-Arabien ist es so, mit dem haben wir auch ein bisschen zu kämpfen und das muss auch ein österreichisches Unternehmen, der viel in den Markt eintritt, was ich nur empfehlen kann, da es wirklich große Chancen und Möglichkeiten gibt, aber das muss im Hinterkopf haben, dass es hier das sogenannte Saudization gibt. Wir sind sogar in der Diskussion, diese zu lockern, aber die Saudization hat zum Beispiel zur Folge, dass im HR-Bereich, also im Human Resource-Bereich, den sie in der Firma haben, muss der Leiter dieser Abteilung ein Saudi sein und dem seine Vertreter genauso. Und da gibt es so gewisse Vorgaben im Handel, wo wirklich eine 100% Saudi-Pflicht ist. Warum? Was ist die Intention? Die Intention von der Vision 2030, vom MBS quasi, vom Crown Prince, ist wirklich, sage ich mal, die Saudis ins Arbeitsleben zu bekommen. Und das hat natürlich unterschiedlichen Einfluss und unterschiedliche Auswirkungen, die man quasi im Alltag dann auch quasi zu sehen bekommt.
Wir setzen uns natürlich als beschäftigungsintensive Branche und als den Verband ein, dass die Anreize verstärkt werden, dass man eben auch mehr Stunden macht hin zur Vollzeit und damit auch bei uns wieder ein Stück weiter Ruck durch die Chancen, die ein gutes Arbeitsverhältnis mit sich bringt, auch wahrgenommen werden. Wenn wir noch kurz eingehen auf die letzten Jahre, dann hat Österreich wie nie gemerkt, wie stark man international abhängig ist. Die Corona-Pandemie, dann die Lieferverzögerungen, die ganzen Themen rund um den Einbruch des internationalen Tourismus. All das hat natürlich der Handel auch stark gespürt. Dann auch eben der Angriff Russlands auf die Ukraine und eben die Explosion der Energiekosten, die in der Wirkung dann natürlich auch die Preise verteuert haben. Und da stellt sich für viele Hörerinnen und Hörer die Frage, hat Saudi-Arabien, und es liegt eben 4000 Kilometer südöstlich von uns, ebenso einen Impact davon wahrgenommen? Oder ist es eigentlich ein europäisches Phänomen mit all den Sanktionen und Einschränkungen ausschließlich bei uns?
Ehrlicherweise, ehrlich und traurigerweise ein europäisches Thema. Jetzt kann man natürlich sagen, Saudi-Arabien sitzt eigentlich auf der Energie der Welt. Aber das ist nicht nur, weil sie da das Erdöl haben, sondern massive Gasvorkommen haben zum einen, zum anderen quasi auch Wasserstoffproduktion. Also eben mit einem CEO von der Wasserstoffdivision von der Aramco gesprochen. Die reiben sich die Hände, nur nachdem sie gehört haben, dass die EU quasi jetzt mehr auf Wasserstoff setzt, weil sie sagen, jetzt macht es auch richtig Sinn für sie, das zu produzieren. Und man sich die Frage stellt, was macht der eigentlich so nur schon Sinn, weil die jeden Tag Sonne, vor allem die Sonnenenergie verwendet. Und also kurzum, die sind energetisch, ist das hier quasi eine andere Liga, wo wir hier spielen. Das sind auch die Energiekosten, sind hier ein Bruchteil, von dem bis vor kurzem, was ich glaube noch, oder der Sprit, sage ich mal, hat einen Bruchteil gekostet. Jetzt hat er, wurde mal innerhalb des letzten Jahres wieder, glaube ich, 50% erhöht, was natürlich die Menschen hier massiv aufstößt und zum, also und die Leute, ja, es gibt keine Art Straßen, aber quasi man im Alltagsgespräch redet man halt drüber, aber wenn man den Preis vergleicht zu uns, ist das nach wie vor lächerlich eigentlich, was man da für eine volle Tankladung bezahlt. Und vor dem Hintergrund ist das unter Anführungszeichen einfach ein bisschen eine Verzerrung von vielen Themenfeldern. Auf der anderen Seite muss man sagen, Lebensmittel sind hier zum Beispiel, also wenn man jetzt über den Grocery-Einzelhandel spricht, ähnliche Preise wie in der Schweiz, nehme ich wahr, weil halt vieles importiert werden muss. Und auch vieles, was hier aus dem Land kommt, wenn Produkte quasi aus dem Ausland kommen, ähnlich wie die Schweiz, die im Land auch vorhanden sind, ist ein hoher Zoll drauf. Das heißt, das spiegelt sich auch in den Preisen wieder, die man einkauft. Also so gesehen, das Preisniveau ist deshalb nicht wesentlich niedriger. Also es ist Saudi-Arabien kein billiges Land, aber es ist zumindest für ein Unternehmen, was Energie betrifft, was Arbeitskosten betrifft, glaube ich, billiger, weil die Arbeitskosten durch die Saudisation auch wieder relativ zu sehen sind. Also es ist nicht quasi dort, wo Milch und Honig fließt, sagen wir es mal so, aber die Energiekosten sind auf alle Fälle ein erheblicher Wettbewerbsvorteil, möchte ich ganz offen sagen. Ja.
Wenn man sich ungefähr geografisch ein Bild macht, dann ist ein direktes Nachbarland von Saudi-Arabien Israel. Dort herrscht derzeit der Krieg. Der Jemen liegt im Süden von Saudi-Arabien. Da ist auch ein Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung. Und all das sorgt natürlich auch für Erschütterungen der Frachtrouten. Der größte Nachbar im Norden ist der Irak. Obwohl man eben von internationalen Krisenherden umgeben ist, gilt die Wirtschaft von Saudi-Arabien als sehr stabil. Ist es ausschließlich der Energiebereich, der so eine Stabilität symbolisiert? Oder eben, dass man irgendwann einmal gedacht hat, wir haben durch die Ressourcen an Reichtum aufgebaut oder wir brauchen mehr Macht, deswegen gründen wir die Vereinten Arabischen Emirate. Wie schafft man es, dass man so eine stabile Wirtschaft dort sicherstellt, trotz all der Krisenherde?
Also wenn man sich die Geografie mal genauer anschaut und dann auch ein bisschen die Distanzen vor Auge führt, ich glaube, Saudi-Arabien ist ja, sagen wir mal, wesentlich größer, wenn man die Fläche sich anschaut, mit Deutschland und einem Großteil von Frankreich dazu. Das heißt, da reden wir wirklich über eine große Landmasse, die hier vorliegt. Zum einen, zum anderen ist die natürlich aktuell noch sehr dünn besiedelt, 36 Millionen Einwohner, und will sich aber auf 100 Millionen Einwohner hochschrauben. Diese Vision 2030, das empfehle ich jedem einmal, sich die Zeit zu nehmen und das mal durchzulesen. Das ist, in Wahrheit ist das Land gefühlt wie ein Unternehmen. So. Und weil dieses Land wie ein Unternehmen geführt ist, gibt es eine klare Strategie mit klaren quasi KPIs, die verfolgt werden. Und man sieht auch, dass in all diesen Feldern, ich gebe gleich ein Beispiel, ein extremer Fortschritt stattfindet. Zum Beispiel ist eines dieser der Ziele gewesen, Increase Women's Participation Workforce von 20% auf 30%. Dieses Ziel hat man, also das ist das Ziel bis 2030. Hat man mittlerweile erreicht, jetzt hat man das Ziel nach oben geschraubt. Und so geht es in einer Tour weiter. Da geht es darum, man will, keine Ahnung, die Abhängigkeit im Öl minimieren und man will jetzt, sage ich mal, dann das GDP quasi nach oben treiben. Also die Thematik ist, Saudi-Arabien hat man zum Beispiel nicht als Tourismusland im Kopf. Nichtsdestotrotz haben sie sich zum Ziel gesetzt, wir wollen 100 Millionen Touristen haben. Haben sie dieses Jahr bereits erreicht, haben sie das Ziel auf 150 Millionen hochgeschraubt. Warum? Welche Art? Meine kommen sehr viele Pilger als Touristen, weil die Mekka und Medina, das sind zwei ganz wichtige Orte quasi für Muslime, die sie auch besuchen. Ja, jetzt gerade ist ein Ramadan, der heiligste Fastenmonat, wo man auch sehr stark die Einflüsse aufs Geschäft nehmen sieht. Aber was schon spannend ist, dass man von diesen Konflikten, also hier in Riyadh im Speziellen, aber auch in Saudi-Arabien, de facto nicht wirklich was mitbekommt. Zum einen, weil sie geografisch sehr, sehr weit weg sind, auch wenn es die Nachbarländer sind. Und zum anderen, weil sie den Alltag jetzt nicht wirklich, sage ich mal, signifikant beeinflussen. Und jetzt muss man fairerweise sagen, die Ukraine liegt wahrscheinlich näher an Wien, wie, sage ich mal, der Jemen zu Riyadh, ohne das jetzt nachgemessen zu haben. Oder beziehungsweise eher quasi auch Israel. Und sagen wir, eine unmittelbare Bedrohung verspürt man in dem Land hier nicht. Zum anderen ist das Land auch quasi, ist ja kein neutrales Land, aber ist auch militärisch sehr hochgerüstet, hat eine stärkere Allianz mit den USA, aber auch ist auch stark, ich glaube, auch verbunden mit Russland. Also im Sinne, die spielen das recht gut, so die Drehscheibe mit allen zu sein und sind ja auch geografisch gesehen. Wenn man sich anschaut, die Verbindung zwischen Europa, Afrika und Asien, liegt Saudi-Arabien quasi als auch von den Flugrouten her optimal. Es geht ja momentan aktuell sehr viel über Dubai, aber man wird sehen, also kommt die Riyadh eher nächstes Jahr, also es werden die Flughäfen massiv ausgebaut, wenn man sich genau dessen bewusst ist, dass man hier in der Drehscheibe für quasi diesen geografischen Raum werden will, wo man eigentlich relativ zentral in der Mitte drinnen liegt. Dass man sich wirklich über die Landkarte vor Augen führt, natürlich jeden zu tun. Und dann nimmt man diesen Bereich Europa, Afrika, Asien und dann sucht man die Mitte, dann kommt man so quasi raus, Saudi-Arabien, östliche Türkei, Irak, Iran, diese Ecke. Also da liegen die geografisch schon ganz gut.
Hochinteressant und ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer sitzen jetzt schon mit der Landkarte vor sich und analysieren genau die Distanzen und die Zusammenhänge, die du so wortreich illustrierst. Und das ist wirklich einmal ein schöner, neuer Perspektivenwechsel für die Branche im internationalen Blickfeld. Dann kommen wir schon in Richtung Ende und ein Thema, das natürlich derzeit die EU beschäftigt und uns alle damit, ist eben der Green Deal. Da hat sich die EU das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Österreich will das schon bis 2040 schaffen. Es stellt sich einfach die Frage, ob das sich vielleicht sogar durch einen kleinen Wettbewerbsnachteil dann manifestieren kann, wenn man da der Musterschüler gleich von Anfang an ist oder ob wir genau für so eine Wirtschaft stehen im globalen Kontext. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich auch die Frage, wie Saudi-Arabien mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Und das wäre noch interessant, wie da die Perspektive ist. Das Thema Wasserstoff hast du ja schon angesprochen.
Also ich sag mal so, die zwei Dinge, die ich hier feststelle, das Thema ist auf alle Fälle in den höheren Bildungsschichten de facto, also wirklich aktiv präsent und man weiß, man muss dieses Thema angehen. Es wird auch angegangen, das Thema eben Photovoltaik, Nutzung der Sonnenenergie, Gezeitenkraftwerke, also all die modernen Themen, die man so kennt. Sobald die quasi realisieren, dass es hier eine Möglichkeit gibt, das umzusetzen, machen die das auf einer Größe, die wir für uns Österreicher gar nicht vorstellen können. Also da reden wir von Photovoltaikfeldern, also nicht ein bisschen Photovoltaik auf die Dächer abgeben, sondern ich erinnere mich da an einen Besuch vom deutschen Minister, ohne einen Namen zu nennen, der gesagt hat, warum man nicht hier Photovoltaik auf die Dächer raufgibt, weil die halt quasi sagen, okay, wir gehen in die Wüste raus, weil hier eben einfach der Platz de facto endlos fast zur Verfügung ist und dann wird hier quasi in dick Fußballfeldmanier werden Flächen mit Photovoltaik zugepflastert, um daraus die Energie zu gewinnen. Also die sind da, und da sieht man auch wieder sehr stark zum Beispiel chinesischen Einfluss. Also man merkt hier auch, wenn man bei so Botschaftsempfängern mit dabei ist, welche Nationen erkennen, dass es hier etwas zu holen gibt, im Sinne von, dass es hier quasi, Saudi-Arabien ist eine aufstrebende Wirtschaftsregion. Es sind die Briten stark vertreten, es sind die Franzosen stark vertreten, es sind die Chinesen stark vertreten. Der eine oder andere Österreicher, der auch unterkommt, aber sage ich mal, die Mehrzahl quasi in diesem Segment, wo ich glaube, dass die Österreicher extremes Know-how haben und hier auch super Geschäfte machen könnten, ist hier de facto richtig etwas zu holen. Auf der anderen Seite, und das ist ein bisschen noch, ist auch, da wird gerade sehr viel Bewusstseinsbildung gemacht, haben wir auch im Unternehmen gemacht, indem wir quasi die Mitarbeiter motivieren, in die Wüste zu gehen und die zu säubern oder gewissen Sektionen zu säubern. Es kommt ihnen hier sehr viel Plastikmüll unter. Also es gibt eine Mülltrennung, so wie wir in Europa kennen, nämlich so ist noch nicht klar. Das etabliert sich jetzt gerade. Da ist man gerade dabei, quasi das umzusetzen. Nur wenn man es dann umsetzt, dann geht es relativ schnell. Also die Prozesse, sobald sie erkannt werden, von der Wahrnehmung bis zur Entscheidung und Umsetzung, sind hier relativ schnell. Das ist halt dem System geschuldet auch, muss man fairerweise sagen. Da kann man dazu stehen, wie man will. Und das ist halt in demokratischen Prozessen anders wie hier. Aber sage ich mal, die Thematik Nachhaltigkeit ist deshalb erkannt. Zum einen, weil sie wissen, dass sich die Welt in diese Richtung verändert. Zum anderen, weil man auch weiß, dass es dringend notwendig ist, hier etwas zu tun. Persönlich finde ich das quasi eine gute Geschichte. Wenn man da ob man da aus Österreich quasi Vorreiter sein muss, ja oder nein, traue ich mir, kann ich da auch nicht beurteilen. Ich würde es auch unter dem Rubrum vielleicht mir anschauen, gewinnen wir dadurch einen Wettbewerbsvorteil? Gibt es quasi in Österreich Firmensegmente oder Branchen, wo man sagen, wenn wir das tun, werden wir mit diesem Know-how, sie können mal andere Märkte erschließen, wo vielleicht andere noch nicht drinnen sind. Also das kann durchaus Sinn machen, wenn es dahinter eine Strategie gibt, die man sich überlegt hat. Nur damit man Erster ist, damit man sagt, man war Erster. Würde ich nicht empfehlen, weil das bringt eigentlich nichts. Das ist das ist die goldene Ananas, die man dann da gewinnt. Außer, dass man halt vielleicht dass man halt der Erste war, in einem Bereich, der sicher Sinn macht, voranzukommen. Aber wenn man es kombiniert, und das kann durchaus sein, dass es halt Unternehmen gibt in Österreich, die durch diesen Ruf, Österreich ist der Erste, dann Bereich Klimaneutralität, dann sagen wir auch, ihr Wissen, ihr Know-how, ihr Unternehmen auch expandieren und eine Wertschöpfung im Ausland schaffen, das wiederum Österreich hilft. Wäre das, glaube ich, sagen wir, durchaus eine valide und verständliche Strategie, die man dann vielleicht gewinnen würde. Aber ich kenne die Hintergründe nicht von der Entscheidung.
Das heißt, ein Alleinstellungsmerkmal für Europa darf nicht dazu führen, dass wir wirtschaftspolitisch zum Museum werden und im ersten Schritt braucht es wahrscheinlich wirklich um diese Waffengleichheit, Stichwort Temu und Shein, dass nicht die Textilien, die man dann anzieht, von diesen Versendern eigentlich als Einweg Plastikverpackungen gelten, weil noch einmal Drogen schon weggeworfen werden und dann braucht es aber auch eine klare Vorwärtsstrategie mit einer Wertschätzung der Wirtschaft, die eben diesen Wohlstand ja wieder aufbauen muss und damit auch sich bewähren muss im globalen Kontext.
Eine Frage. Also ein Satz vielleicht zum Schluss, lieber Rainer. Ich glaube, was man wirklich aufpassen muss, ist vielleicht schon allerorts mehrfach gesagt worden, dass Europa oder vielleicht auch Österreich nicht zum Freilichtmuseum wird für Länder, die uns dann besuchen kommen. Also wenn man hier spricht, für was steht Österreich, sagen alle, schön für die Berge, frische Luft und aus. Ja, ich fliege nach Österreich, dann gehe ich nach Paris zum Abendessen, fahre vielleicht nur nach Budapest, dann nach London und wieder nach Hause. Und die denken in diesen Dimensionen. Europa ist für die quasi so, ja, das machen wir in einer Woche. Und ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wir da, sage ich mal, an diesen Wettbewerbsvorteil, den Europa hatte und dem sie aufgebaut hat, der über die Jagd, der ist ein bisschen verloren gegangen ist, allein nur von der Wahrnehmung. Ich kann das jetzt nicht mit Fakten untermauern, aber diese Aussage, Europa wird zum Freilichtmuseum, habe ich jetzt schon mehrfach, sag mal, für mich wahrgenommen, dass es so die, nicht nur aus dem arabischen Raum heraus, sondern auch wenn man mit Leuten redet aus Amerika oder Leuten redet, die quasi im asiatischen Raum unterwegs sind, dass wir da aufpassen müssen, dass wir hier nicht den Anschluss verlieren oder diese Vorreiterstellung, die wir jahrzehntelang, keine Ahnung, im Automotive-Sektor hatten zum Beispiel, oder im technologischen Sektor hatten oder in vielen Bereichen, dass man da, sage ich mal, vielleicht ein bisschen bold, wie sagt man, mutig vorangeht und sagt, okay, wir wollen da wieder Erster werden, investieren da auch und quasi, ja, schauen, dass wir da quasi einen Leuchtturm setzen, wo dann die Welt wieder nach Österreich schaut und sagt, genau wegen dem komme ich jetzt nach Österreich, weil es eben da etwas Cooles gibt, was vielleicht auch anders nicht gibt.
Damit hast du mir die Frage, welches Bild man im arabischen Raum von Österreich und Europa hat, eigentlich schon vorweggenommen, perfekt. Leider ist es eben nur die Natur, die Luft, die gute. Und deswegen teilen wir die Meinung, dass wir vielleicht noch gar nicht so wahrnehmen, dass der Wohlstand, den wir uns im Zeitalter der Industrialisierung aufgebaut haben, jetzt im Digitalzeitalter immer mehr uns abhanden kommt. Und daher braucht es dringend wichtige Schritte und Entscheidungen in Europa. Abschließend ja meine Frage noch. Du bist jetzt in Saudi-Arabien und ich habe dich am Beginn gefragt, was du aus Österreich heraus am meisten vermisst. Was würdest du denn an Saudi-Arabien am meisten vermissen, wenn du wieder vielleicht einmal nach Österreich zurückkommst oder woanders deine Karriere wiederum sich niederschlägt?
Also ehrlicherweise die Wüste. Die Wüste ist ein faszinierender Ort, den ich jedem empfehlen kann zu besuchen, sowohl im Sommer als auch im Winter. Im Sommer muss man das wirklich mit einem Experten machen, weil das ist auch gefährlich. Aber im Winter und auch jetzt in der Jahreszeit, die wir jetzt haben, ein traumhafter Ort. Zum einen die Stille, die man dort erlebt, aber auch die Landschaft, die sich quasi eigentlich laufend verändert. Das ist faszinierend. Das Spiel hier speziell in Riad, quasi unweit eigentlich vor den Toren der Stadt. Das, was für uns Oberösterreicher der Traunstein ist, ist in Riad the Edge of the World. Das ist eine Felsformation, wo früher das Meer war, wo quasi eine Abbruchkante ist, die geht einen Kilometer steil nach unten. Also das muss man sich mal googeln und anschauen. Das ist aber auch so, das sind also wunderschöne Fels- und Naturformationen, die man quasi, die ich sonst von dem so gesehen habe. Und einen zweiten Bereich, den ich empfehlen kann, auch zu besuchen, sage ich mal, ist wirklich Al-Ula, hat man vielleicht schon gehört. Gerade auf Instagram riesig gehypt. Das ist so, das ist wie aus einer anderen Welt, ein wunderschöner Ort, auch in der Wüste, den ich so nun nirgendwo zum zweiten Mal gesehen habe. Also die, die mich kennen, wissen, ich bin ein Abenteurer, ich reise gerne, kann jedem das nur empfehlen, das zu tun, dieses Land auch zu bereisen, oder sich zumindest mal einlesen über dieses Land. Es hat viele Geheimnisse, die bei den so landläufig eigentlich bekannt sind.
Lieber Günther, danke auch noch einmal für diesen persönlichen Geheimtipp, den ich allen Hörerinnen und Hörern nur ans Herz legen kann. Ich war selber gerade vor 2 Wochen in der Albadi-Wüste und das sind einfach ganz andere Perspektiven und wahnsinnig interessante Natur. In Österreich bist du schon recht bald wieder zu erleben, und zwar persönlich, und zwar auf unserer Bühne des Handelskolumbiums im Schloss Schönbrunn am 11. April wirst du eine Keynote halten. Und daher kann ich nur an alle hier appellieren, wer noch mehr von Dr. Günther Helm hören möchte, und es sei sehr empfohlen, ist herzlich willkommen. Wir freuen uns. Und ja, bis dahin darf ich mich nun herzlich verabschieden. Lieber Günther, danke, dass du heute bei uns in der Handelszone zu Gast warst. Und danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir freuen uns schon, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Handelszone, jetzt geht's wieder weiter. Danke, Günther, für dein Dabeisein und auf bald, hoffe ich.
Vielen Dank für die Einladung und danke und gutes Gelingen dabei.
Der Handelsverband Podcast Handelszone wird euch präsentiert von unserem Partner Griff. Griff bietet datenbasierte Lösungen für Identitäts- und Risikomanagement, Betrugsvermeidung und Nachhaltigkeit. Mit ihrer ESG-Plattform können sich Händlerinnen regelkonform nach ESG-Kriterien bewerten und ihre Lieferkette in ihrer Nachhaltigkeit evaluieren.